Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Christian Raphansel.
Guten Tag und schön, dass Sie dabei sind. Unser Buchmagazin. Heute mit Last-Minute-Tipps für alle, die mitten im Lockdown panisch noch Geschenke brauchen. Keine Sorge, wir sind für Sie da. Das Team der Lesart mit unseren Geschenkideen für den allerletzten Drücker. Und jetzt ist meine Kollegin Maike Albart hier bei mir. Die hat ein Buch mitgebracht für alle, die in diesem Sommer vielleicht lieber nach Italien gefahren wären, statt auf dem Corona-Sofa zu sitzen, um sich da zum Beispiel die Sixtinische Kapelle anzugucken. Und dieses Buch, das handelt von der italienischen Renaissance, allerdings weniger jetzt von der bildenden Kunst, sondern von den Schriftstellern der damaligen Zeit. Welt der Renaissance, so heißt das Buch, herausgegeben, kommentiert und übersetzt von Tobias Roth. Ja, Frau Albart, was ist das für eine Welt, die er uns da vermittelt?
Eine sehr vielfältige und vielstimmige, und das macht auch den Charme des Buches aus. Es gibt viele Querverbindungen. Die Renaissance wird als die Epoche begriffen, in der in Europa etwas Neues begann, als man die Antike wiederentdeckte, also sich kulturell auch wieder neu verankerte in der Vergangenheit und gleichzeitig von einer ungeheuren Zukunftslust getrieben war. Es war auch die Epoche, in der eine große soziale Dynamik herrschte und man auf einmal aufsteigen konnte. Nicht nur als Condottiere, als so ein Renaissance-Kämpfer, der ordentliche Schlachten geschlagen hatte, sondern eben auch durch Bildung. Und das wird in diesem Band wunderbar deutlich.
Jetzt habe ich vorhin schon gesagt, die erste Assoziation ist natürlich so Michelangelo, aber das Buch dürfte ein bisschen mehr hergeben, so dick wie es ist. Wer kommt da vor?
Es sind insgesamt 68 Vertreter der Geisteswelt. Übrigens kommt Michelangelo auch vor, genauso wie Leonardo da Vinci, aber eben hier als Schriftsteller. Und es sind Gelehrte, es gibt den Buchdrucker Aldo Manuzio, auch der Buchdrucker Kunst ist ein wichtiges Kapitel gewidmet. Und es gibt die großen Figuren der Renaissance, die viele auch, denke ich, zumindest vom Namen her kennen, wie Petrarca und Boccaccio, aber eben auch ganz viel Abseitiges. Und das sind die aufregenden Momente, die Seitenstränge der Geschichte. Zum Beispiel der Koch am Hof der Este, di Messiburgo hieß er, der mit seinen Rezepten aufwartet und damit, was er denn so serviert bei einer Fürstengesellschaft von 20 Personen.
Jetzt mal abgesehen von solchen kulinarischen Dingen, über die wir uns wahrscheinlich gut hineindenken können. Ansonsten die Veröffentlichungen, sind die uns mit diesem zeitlichen Abstand fremd, nah? Wie merkwürdig ist das, was wir erfahren?
Einiges ist schon fremd, weil es zum Beispiel diese großen Gedichtzyklen gibt. Jeder arbeitet sich an Petrarca ab und versucht, ihn zu übertreffen. Und die laufen häufig von einer irdischen Liebe auf eine himmlische Liebe hinaus. Also dieses fundamentalistische Christentum, das ist etwas Ungewohntes und Verblüffendes. Aber ich finde gerade in der Kombination, die Tobias Roth gelingt, dass er zum Beispiel diesen Koch ins Spiel bringt oder auch Tagebücher aus Florenz, aus dem 16. Jahrhundert, da erfährt man dann zum Beispiel, wie das Wetter war. Ein Kaufmann ist das, der Spezereien vertreibt, oder wie der Arno dann zugefroren war. Und da ganz wunderbar fand ich, beschreibt er, wie ein Riese, eine Skulptur, aus einer Werkstatt geholt wird. Und das ist dann tatsächlich die von Michelangelo. Und es ist der David, der aufgestellt werden muss, mit Hilfe von vielen, vielen Männern, aber auch von Holz, das extra geschmirgelt wird, extra eingefettet. Und damit das gelingt, müssen eben bestimmte handwerkliche Technik auch bewältigt werden. Und das wird eben auch alles deutlich. Und dadurch, finde ich, rückt auch das Fremde so ein bisschen an uns näher heran.
Unglaublich viele Schriftsteller kommen in diesem Buch vor. Sie haben ja aber vorhin schon auch gesagt, es kommen auch 5 Schriftstellerinnen vor. Was gibt es von denen zu berichten?
Das finde ich besonders aufregend. Da waren mir auch 1-2 geläufig, weil es zum Teil ja dann Kurtisanen waren. Also die Frauen, die nicht aus einer adligen Familie stammten, die hatten so die Chance, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Und da kann man zum Beispiel entdecken, Tullia d'Aragona, eine ungeheuer gelehrte Frau. Ihr Wohnzimmer war dann der Salon der Zeit. Das war auch ein Ort, an dem diesen Kämpfern der Renaissance Schliff verliehen wurde. Und sie konnte sehr geistreich konversieren. Und sie hat einen Dialog über die Liebe vorgelegt und auch Gedichte. Und solche Entdeckungen kann man eben auch machen und das vervollständigt dieses Bild. Und es war eine Epoche, in der unglaublich viel über Gespräche und Begegnungen passierte, in der man sich sah und Briefe schrieb. Und diese Gedichtzyklen, die waren, glaube ich, auch fast so etwas wie das Twitter jener Zeit. Also das muss man sich vergegenwärtigen. Aber es waren natürlich unglaublich gebildete Menschen.
Ein Buch also über die Literatur der damaligen Zeit. Und Sie haben ganz am Anfang schon auch erwähnt, es kam auch ein Buchdrucker, spielt auch eine Rolle da drin. Also gucken wir uns an, wie dieses Buch gedruckt ist. Wie ist das aufgemacht? Von außen ist es schon mal sehr prächtig, sehr großformatig, sehr dick.
Es ist überwältigend. Also es ist das schönste Buch für mich des Jahres, auch was das Haptische angeht, wenn man es so in der Hand hält. Man muss es sich auf den Bauch stellen eigentlich oder auf den Tisch legen. Und es gibt wunderbare Vignetten, es gibt die Druckermarken, es gibt Abbildungen von besonders prächtig gestalteten Seiten. Und es zeigt sich ganz einfach, wie das Buch das Medium der Zeit war, wie rasend der Absatz funktionierte und dass dann auf einmal Gelehrsamkeit etwas war, das jeder brauchte und jeder wollte. Und das vermittelt sich auch an der Art und Weise, wie dieses Buch so sorgfältig gefertigt ist und gesetzt ist.
Welt der Renaissance, so heißt dieses prächtige Buch. Tobias Roth hat es herausgegeben. Es hat 640 Seiten und kostet aber auch 89 Euro. Das ist ein ziemlich großes Weihnachtsgeschenk. Oder die E-Book-Variante für 39 Euro und erschien bei Galliani. Dankeschön, Maike Alpert.
Gerne.
Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Jetzt ist Kim Kindermann bei mir und ihre Geschenkempfehlung, die lautet Homeland-Elegien. Das ist ein Buch von Ayat Akhtar. Hallo.
Hallo.
Das ist ja ein merkwürdiger Titel. Homeland, das klingt in meinen deutschen Ohren so ein bisschen nach Angst vor Terror, so also ein bisschen nach Geheimdiensten. Und auf der anderen Seite Elegien, das klingt ja so richtig schwärmerisch, fast lyrisch. Merkwürdiger Titel. Was ist das für eine Geschichte, die sich dahinter verbirgt?
Ich finde es ja einen ganz großartigen Titel, weil er nämlich genau diese ganzen Sachen abdeckt, um die es geht. Es geht hier eigentlich um ein Kind pakistanischer Einwanderer. Ayat Akhtar ist geboren 1970. Er ist groß geworden in den USA. Seine beiden Eltern, studierte Mediziner, sind in den 60ern gekommen, haben ihn geboren dann. Der Vater ist ein erfolgreicher Herzspezialist. Die Mutter praktiziert, glaube ich, nicht mehr so. Die ist Hausfrau in erster Linie. Und die sind jetzt von Haus aus auch Muslime, die Eltern. Der Sohn wird aber gar nicht sehr mit dieser Religion groß. Es ist nicht sehr streng, glaube ich, bei ihnen zu Hause. Er kriegt schon mit, die Mutter macht das. Die ist auch enger verwoben mit Pakistan. Und der Vater, der ist so ein totaler Lebemann. Der genießt diesen amerikanischen Traum. Der nimmt alles mit. Der verjatzt seinen Reichtum auch mal zwischendrin, kommt immer wieder auf die Füße. Und in diesem komischen Universum wird er groß und das Ganze spitzt sich dann zu mit den Anschlägen 9/11. Danach wird nämlich auf einmal dieser Hintergrund, der einfach nur bunt und spannend und interessant ist, der kriegt jetzt natürlich eine andere Bedeutung.
Das heißt, wenn ich sage Homeland, klingt in meinen Ohren nach Angst vor Terror. Tatsächlich diese politische Komponente steckt mit drin.
Ja, das kommt immer wieder rauf, weil er schaut halt, was macht das auch mit mir? Wie guckt die Welt jetzt auf mich? Und er macht das eben so schön anschaulich. Es gibt so eine Szene, er hat einen Autounfall, der Polizist kommt, alles ist nett, sie plaudern. Und dann fragt der Polizist eben, ach, ihr Name, wo kommt der denn her? Wie wird er ausgesprochen? Und immer weiter. Und dann lässt er einen teilhaben sozusagen an seinen eigenen Gedanken, weil er hat schon so das Gefühl, wenn ich jetzt sage Pakistan, dann könnte es schwierig werden. Dann sagt er Indien, dann sagt der andere, ach, Indien. Und man merkt so die ganze Zeit das Unwohlsein dieses Uramerikaners gegenüber seinem eigentlichen amerikanischen Bürger und Kollegen. Dem unterstellt er aber immer so ein bisschen was, ist bei dir nicht was Krummes in der Geschichte. Und wie er das schildert, Akhtar, wie ihm selber das geht, das ist unglaublich fesselnd und es ist anschaulich und es zeigt, wie dieses Buch arbeitet, nämlich vom Kleinen aufs Große, vom Großen aufs Kleine und in einem fortlaufend durchgestrickten Muster. Also ich war total gefesselt und fasziniert.
Wenn Akhtar jetzt mit solchen persönlichen Erlebnissen arbeitet, ist das denn eine wirkliche, echte, authentische Biografie? Auf dem Buchcover steht doch Roman.
Also für mich ist das eindeutig kein Roman. Das ist gelogen, meiner Meinung nach. Ich war auch schwer entsetzt, als ich das gelesen habe und dachte, die ganze Zeit habe ich hier was verpasst. Nein, ich glaube, das ist wirklich ein erzählendes Sachbuch, weil er mit dieser Familie Geschichte gleichzeitig eine Gesellschaftsanalyse verbindet und das Ganze dann noch obendrauf verwebt mit den weltweiten Konflikten Amerikas und dem islamischen Terror in der jüngsten Gegenwart. Da kommen dann auch die Kriege zwischen Pakistan und Indien vor und das alles ist wahnsinnig klug, intim und voller Erkenntnisse.
Das ist ja auch sehr prall. Also wir haben die Zerrissenheit der Gesellschaft, aber eben auch so absurde Situationen, die Sie anfangs mit der Familie angedeutet haben. Also was für eine Atmosphäre hat dieses Buch?
unheimlich lustig ist, das Buch, weil ein kleines Beispiel nochmal. Anfang des Buches gibt es einen Dialog zwischen ihm, er ist mittlerweile 40, und der Vater. Trump hat sich beworben für die Präsidentschaft. Und jetzt stoßen da sozusagen die zwei Männer aufeinander, weil nämlich ziemlich schnell klar wird, dass der Vater Trump ganz gut findet. Er hat ihn nämlich kennengelernt als Herzspezialisten, hat ihn behandelt und hat da einen wahnsinnig netten, charmanten Trump erlebt, der sich um ihn gekümmert hat, der die ganze Zeit gesagt hat, wie geht's Ihnen, ist das Hotel schick und so weiter. Und da fühlt sich jetzt der Herzspezialist gepampert und hat so das Gefühl, na, so jemanden als Präsident, das ist doch eigentlich ganz schick. Und der Sohn, völlig entsetzt, versteht seinen Vater nicht. Und dieser Dialog, der da stattfindet, also der Woody Allen hätte hier seinen reinen Spaß dran und ich hatte ihn auch. Man lacht sich wirklich schlapp, obwohl es ja ernst ist. Und dann kommt eben hintendran so, dass Ayat Akhtar selber darüber denkt, nein, eigentlich ist doch Trump all das nicht. Wie kann mein Vater das sehen? Ist der bekloppt? Also was ist da passiert? Warum fühlt er sich so geschmeichelt? Und dann steckt einerseits dahinter, dass er sagt, für ihn ist Trump das Abbild des schlechten Amerikas. Und vielleicht ist es aber für den Vater, für den Pakistani, auf einmal doch so eine Ehre, dass er so gepampert wird. Und das, wie er das analysiert, super klug.
Jetzt merke ich schon, Sie sind begeistert. Sie sagen auch, es ist Ihr Last-Minute-Geschenktipp für Weihnachten. Für wen? Wem können wir es schenken?
Also alle, die sich für aktuelle politische Geschehen informieren, ist das Buch. Weil es hat nicht nur drin, warum Trump, was ist mit Amerika los? Es hat eben auch diesen Migrationshintergrund. Was bedeutet das für Menschen? Also ich persönlich, ich habe keinen Migrationshintergrund. Ich habe aber gelernt, was es heißt und ich habe es auch verstanden. Ich habe auch eine muslimische Sicht auf die Welt verstanden, die ich vorher nie so gelesen und gehört habe. Und das fand ich so bereichernd. Deswegen wünsche ich mir eigentlich, dass es möglichst viele Leserinnen und Leser gibt, die jetzt noch sagen, juppie, das muss unter den Weihnachtsbaum, weil ich verspreche, das wird heiße Diskussionen bringen. Super interessant, weil auch das, er kann auch wahnsinnig erotische Szenen schreiben. Also man ist rundum bedient.
Rundum. Unbedingt mit diesem Tipp von Kim Kindermann. Ayat Akhtar, Homeland Elegien. Das kostet 24 Euro und ist bei Klaassen erschienen.
Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Der Duden. Nicht unbedingt etwas, was man zu Weihnachten verschenkt. Wobei der Duden Verlag sich in den letzten Jahren schon ganz schön gemausert hat und ist eigentlich gar nicht mehr so der dröge Schulbuchverlag, an den Sie da vielleicht denken. Wir haben nämlich hier in der Lesart in den letzten Jahren immer wieder mal schon einige wirklich spannende Duden-Bücher vorgestellt. Trotzdem, dass jetzt mein Kollege Florian Felix Wey ein Dudenbuch sogar als perfektes Last-Minute-Weihnachtsgeschenk vorstellen will, das hat mich dann doch ein bisschen überrascht. Hallo, Herr Wey.
Hallo.
Einen Atlas der verlorenen Sprachen wollen Sie uns empfehlen von Rita Mielke, größeres Format, drinnen so stilisierte Landkarten, Sie haben mich gerade schon mal reinblättern lassen, altertümliche Retro-Lexikon-Grafiken, was ist das für ein Buch, was sind das für verlorene Sprachen?
Es sind Sprachen, die für uns verloren gegangen sind, also schlichtweg nicht mehr existieren oder bald verschwinden werden, weil es schlicht keine Sprecherinnen und Sprecher mehr davon gibt. Fast keine davon hat ein Schriftsystem entwickelt, sodass wir, wenn sie denn erst verloren sind, nur noch aus zweiter Hand, also aus Berichten über sie etwas wissen.
Und wie viele Sprachen geht es da? Wie viele sind verloren?
Also im Buch sind es 50. Im realen Leben weiß man das logischerweise nicht. Woher soll man das wissen?
Klar.
Man schätzt, dass es mal um 12.000 Sprachen gab weltweit. Heute kennt man noch rund 7.000. Rechnen Sie selbst.
Jetzt ist das Buch ein Atlas. Sind diese verlorenen Sprachen so über die ganze Welt verteilt?
Über alle Kontinente. Ich mache mal einen kleinen Parforce-Ritt. Wir reden nicht nur von Sprachen aus Phonemen, so wie unsere. Wir reden auch von Trommelsystemen, Pfeifkonzerten und einer Welt aus Klick- und Schmatzlauten. Wir reden von blinden Stellen in der Wahrnehmung bei uns selbst, weil wir ganz anders zum Beispiel als die thailändischen Manik Düfte und Gerüche kaum abstrahieren können. Da fehlen uns schlicht die Worte. Überhaupt fehlt uns ziemlich viel Differenzierungsvermögen im Deutschen. Unser Adjektivwortschatz in der Naturwahrnehmung ist in vielen Fällen nämlich eher ärmlich.
Da gibt es dieses Klischee, dass die Inuit zum Beispiel irgendwie, ich weiß nicht, wie viele Worte für Schnee hätten.
Das ist eine moderne und inzwischen längst widerlegte Legende, aber die taucht auch im Buch nicht auf. Aber dennoch, die Samen, früher nannte man die Lappen in nahe des Polarkreises, haben über 200 Schneebeschreibungsvarianten. So wie parallel das hawaiianische mehr als 200 Regenwörter kennt. Jetzt können Sie sagen, das sind putzige Details, eigentlich alles im Buch. Das ist exotischer Sprachtourismus, aber in einem wunderschön gemachten Coffee Table Book. Es gibt an jeder Ecke jedoch eine Abzweigung in die Erkenntnisphilosophie. Wie sieht denn die Welt für mich aus, wenn mir meine Sprache dies und das anbietet? Wenn es zum Beispiel kein Wort für Blau gibt, wie bei den westafrikanischen Himba, dann können diese Leute sehr feine Grüntöne auseinanderhalten. Hm. Aber ein blauer Gegenstand ist auch grün. Es gibt nichts Blaues in der Welt der Himba.
Jetzt haben Sie gerade das Wort Coffee Table Book benutzt oder so Verschenkbuch. Das hat ja oft so einen schalen Klang. Sieht toll aus, aber liegt eigentlich nur rum.
Nein, nicht in diesem Fall. Also das Buch ist wirklich toll gemacht. Es ist auch ein schöner Buchgegenstand. Sie haben es ja eingangs geschildert. Ja. Vielleicht rutscht ja sogar ein wenig Leser über die schönen Bilder von Hanna Zecker ins Lesen rein. Das wäre dann ein ganz neuer Bildungseffekt von Duden. Und die Artikel von Rita Mielke sind kleine, funkelnde Feuilletons, gut portioniert. Vor allem aber ist in keiner der beschriebenen Sprachen nicht irgendwas staunenswert komplex. Und da wird die Grafik dann manchmal eine schlichte Notwendigkeit. Beispiel: das Zahlsystem der Oxapmin. Ich weiß übrigens nicht, ob die sich so aussprechen, diese ganzen Völker und Sprachen auf Papua-Neuguinea, das auf der Grundzahl 27 beruht.
27 als Grundzahl, wie unpraktisch ist das denn? Kann man damit irgendwie rechnen?
Ja, nicht. Und die Illustration zeigt, dass das von den 27 Zählpunkten am Oberkörper und Kopf abgeleitet ist, auf die man tippt. Also nicht nur 10 Finger wie bei uns. Wir lernen insgesamt hinter dem Vorurteil der primitiven Kulturen, lassen sich hochkomplexe Systeme entdecken, die einfach einer anderen Logik folgen als unserer. Mhm. Noch ein Exempel: die Khoisan-Kultur in Südwestafrika, die Dutzende von Schnalz- und Klicklauten besitzt, sodass die doofen europäischen Kolonialherren das zunächst überhaupt nicht als Sprache begriffen haben, sondern als tierisch. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie so mache, dann kann es sein, dass ich sie beleidige oder ich habe einen Witz gemacht, keine Ahnung, aber es wäre eine Mitteilung.
Das ist als Geheimsprache sicherlich praktisch, aber als Sprache, um sich auch mit anderen Menschen aus anderen Ländern zu unterhalten, ziemlich schwierig.
Das ist zugleich die Tragik dieser verlorenen Sprachen. Sie sind halt als Verkehrssprachen im internationalen Wettbewerb komplett verloren. Je feiner die Ausdifferenzierung, was ja an sich ein zivilisatorischer Gewinn ist, desto geringer die Ausbreitungsfähigkeit. Und dazu gibt es eine ganz hübsche Legende im Buch aus dem Kaukasus: als Gott die Sprachen verteilte, gingen die Einfachen an die großen Völker, die kleinen Völker mussten sich dagegen mit den schweren Sprachen zufrieden geben. Und das fasst dann auch beide Gründe zusammen, warum Sprachen aussterben, weil A, die Sprachgruppe zu klein und B, die Sprache zu schwer erlernbar ist. Ja. Und am Ende überlebt nicht die schönste oder erkenntnisphilosophisch ergiebigste, sondern die, ich nenne es mal, transportabelste Sprache.
Eine der Erkenntnisse aus dem Atlas der verlorenen Sprachen von Rita Mielke erschien im Duden Verlag für 28 Euro. Und dieser Atlas der verlorenen Sprachen ist die Last-Minute-Weihnachtsbuchempfehlung von Florian Felix Wey hier im Deutschlandfunk Kultur.
Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Weihnachten, das bedeutet ja für viele gerade nicht das Fest der Besinnung und der Ruhe, sondern Stress, allein die Geschenke. Heute helfen wir Ihnen dabei, allen, die auf den letzten Drücker noch panisch eine Geschenkidee suchen, mit unseren ganz persönlichen Buchtipps aus dem Lesart-Team. Und meine Kollegin Shelley Kupferberg, die ist jetzt bei mir mit einer Buchempfehlung, die klingt so, als sei sie wirklich ideal gegen Stress. Die Kunst des Mittagsschlafs heißt das Buch, nämlich ein Essay von dem französischen Philosophen Thierry Pacot. Das klingt ja wie eine Aufforderung, sich auf die faule Haut zu legen. Shelley Kupferberg, liefert uns also dieser Philosoph die edlen Ausreden für unsere Bequemlichkeit?
Könnte man meinen, aber für Pacot hat der Mittagsschlaf, die sogenannte sechste Tageszeit, wie er schreibt, noch ganz andere Dimensionen, sogar eine politische. Die Mittagsruhe ist nicht nur ein kurzes Durchschnaufen im Arbeitsalltag. Eine Siesta ist ein Sich-Zurückziehen und ein Zu-sich-Finden, ein Entspannen, ein wenig Dösen, Sex haben, mal eine nichts tun. Und er geht so weit, dass er behauptet, die Siesta sei eine der letzten Bastionen der Selbstbestimmung moderner Menschen, die ansonsten, jawohl, in die Weltmaschine des globalen Kapitalismus eingepfercht seien. Es klingt erstmal sehr hochtrabend, aber eigentlich hat er absolut recht. Was er nämlich damit genau meint, ist, dass wir mit unserer Dauerverfügbarkeit eine konsumfreundliche, weltweit gültige Zeitrechnung geschaffen haben, in der eine individuelle Zeiteinteilung ja einfach kaum noch möglich ist. Für
Capaco ist die Siesta, der Mittagsschlaf, also die Insel des Widerstands, wie er schreibt.
Heißt also ziemlich dumm, dass wir Menschen den Mittagsschlaf selbst abgeschafft haben.
So sieht es aus, indem wir internationale Zeitpläne übernehmen, uns vernetzen, egal welche Zeitzone gerade irgendwo herrscht. Überall gibt es heute in modernen Büros so etwas wie Klimaanlagen, auch das spielt eine Rolle. Denn der Mittagsschlaf, die Siesta, dient ja gerade in südlichen Ländern dazu, der großen Mittagshitze zu entgehen. Und Paco meint, durch all das, der Vorherrschaft, der Arbeits- und Geldideologie, sei der Mittagsschlaf zur alten, dörflichen, traditionellen und unproduktiven, zur gestrigen Gewohnheit degradiert worden. Völlig zu Unrecht, wie er schreibt. Und genießt also ein eher schlechtes Image. Paco geht so weit, dass er behauptet, indem er sich so vehement für den Mittagsschlaf einsetze, hieße auch, sich einer Political Correctness zu widersetzen. So wird der Mittagsschlaf also für ihn zum politischen Akt.
Allerhand. Das Buch ist eine Wiederauflage und im französischen Original sogar schon vor mehr als 20 Jahren erschienen. Ist das denn wirklich alles immer noch so? Also ich meine, in den Shopping-Malls stehen heute automatische Massagesesseln. Große Unternehmen, die setzen auf Ruhezonen, die bieten Yoga in der Mittagspause an. Also sind wir nicht längst da, was erfordert?
Ja, aber auch das bereitet ihm wiederum Sorge, denn auch diese Entwicklung, dieses Angebot von Konzernen und Produktionsstätten beruht auf der schlichten Erkenntnis, dass ein sogenannter Powernap oder napoleonischer Kurztiefschlaf die Produktivität des Personals ungemein steigern kann. Also eine kurze Auszeit und schwupp geht's weiter ohne Zeitverlust in den kapitalistischen Produktionsprozess, sagt Paco. Und er sorgt sich in seinem Essay darum, dass Arbeitgeber den Mittagsschlaf als ein Mittel zur Leistungssteigerung entdecken könnten, was dann ja auch tatsächlich hier und da schon geschehen ist.
Das heißt, das Buch ist ein durch und durch politisches Pamphlet.
Nein, nicht nur. Wir können in diesem Büchlein, es ist ein ganz schmales, kleines Büchlein, umfasst nicht mal 100 Seiten, Epoche für Epoche in die Menschheitsgeschichte eintauchen. Also es ist Kunstgeschichte, es ist Kulturgeschichte drin. Paco geht dafür ganz weit zurück in die Welt der antiken Mythen. Da war die Mittagsruhe vor allem eine Zeit der Wollust und Erotik. Er lässt die Geschichte der organisierten Zeit Revue passieren, vom Glockenschlag einer Klosterkirche bis hin zur Entstehung der globalen Weltzeit. Und er zeigt in diesem Zuge dann wieder, wie wir Menschen uns von den natürlichen Zyklen von Tag und Nacht, den Jahreszeiten einerseits befreit haben und gleichzeitig aber der Städter als solches sich dem Zwang der Zeit unterworfen hat. Mit Abstrichen und Verlusten, siehe dem Verzicht auf den Mittagsschlaf, den gilt es wieder zu entdecken, denn die Mittagsruhe sei ein kristalliner Moment, wie er schreibt, der ein Gefühl vollkommener Freiheit hervorruft. Aber ganz ehrlich, ich finde, er hat recht. Klingt jetzt alles sehr überhöht, aber wenn man mal in sich geht, ich meine, man kann sich fantastisch fühlen nach so einem kurzen, intensiven Mittagsschlaf. Und ich denke, gerade in Zeiten des Homeoffice, da lässt sich das vielleicht ja auch wieder entdecken.
Ja, das ist noch ein Grund, dieses Buch zu verschenken. Shelley Kupferberg war das mit ihrem Last-Minute-Buchtipp für alle, die Weihnachten fast verschlafen haben. Die Kunst des Mittagsschlafs von Thierry Paco, erschien bei Steidl Pocket für 9,80 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Mit unseren Geschenktipps heute, ganz persönlich aus dem Lesart-Team. Das sind unsere Empfehlungen, wenn Sie immer noch nicht alle Geschenke zusammen haben. Unsere Last-Minute-Weihnachtstipps quasi. Und jetzt ist meine Kollegin Dorothea Westphal bei mir, Literaturredakteurin hier. Und sie hat das Buch Herzfaden von Thomas Hettche dabei. Roman der Augsburger Puppenkiste. Hallo.
Hallo.
Ja, was ist das für ein Roman der Augsburger Puppenkiste?
Ja, ein bisschen war das für mich wie eine Rückkehr in die Kindheit. Aber zum anderen erfährt man eben auch viel über die Augsburger Puppenkiste, die nämlich 1948 gegründet wurde. Es gab schon einen Vorläufer 5 Jahre vorher, also mitten im Krieg. Das war der sogenannte Puppenschrein, der in einer Bombennacht verbrannt ist. Man erfährt auch zum Beispiel, dass die meisten der Figuren, also die Köpfe sind ja aus Holz geschnitzt, dass diese geschnitzten Köpfe von einer Frau stammen, und zwar der Tochter des Gründers Walter Oehmichen, die hieß Hannelore und wurde immer Hatü genannt. Und sie hat nach dem Tod ihres Vaters auch die Augsburger Puppenkiste übernommen, hat sie dann mit ihrem Mann weitergeführt und später an ihren Sohn übergeben. Das war also ein echtes Familienunternehmen und ist es noch. Und ich denke, das macht auch einen Teil des Erfolgs aus und vielleicht auch, es gab nach dem Krieg viele Puppenbühnen, aber die Augsburger Puppenkiste hat zum einen nicht nur auf Märchen gesetzt, sie hat zum Beispiel den Kleinen Prinzen aufgeführt, 1951, gleich ein Jahr nachdem das Buch auf Deutsch erschienen war. Und sie hat eben fernsehgerechte Formate auch erfunden. Und damit startete die legendäre Produktion mit dem Hessischen Rundfunk. Und mit der ersten Produktion endet dann auch der Roman.
Das heißt, das ist nicht nur ein Roman der Augsburger Puppenkiste, sondern auch ein Roman der Bundesrepublik der Nachkriegszeit.
Das kann man sagen. Also auf jeden Fall, Hettche lässt den Gründer Walter Oehmichen im Roman sagen, er wollte sozusagen die Herzen der Jugend erreichen, die von den Nazis verdorben worden waren. Gewissermaßen mittels der Fäden der Marionetten wollte er sie mit der Kultur verbinden. Und Hettche hat im Gespräch erzählt, dass er sich eben genau für diese Generation interessiert hat, die nämlich im Faschismus aufgewachsen waren und nun als junge Menschen erleben mussten, dass das, wofür sich manche begeistert hatten, das Böse schlechthin war und dass sie nun völlig neu anfangen mussten. Und er wollte auch sozusagen die traumatischen Erfahrungen des Krieges durch eine Illusionswelt kurieren. Und das, hat Oehmichen gesagt, oder Hettche lässt ihn das im Roman sagen, könne man mit Marionetten besser als mit Schauspielern, denn sie seien ja nicht eitel, heißt es im Buch. Schauspieler können übrigens auch nicht eitel sein, die bei einer Puppenbühne mitmachen, denn die stehen ja mit dem Spielkreuz in der Hand im Dunkeln auf der sogenannten Puppenbühne.
Wir sind sie gar nicht.
Oder Spielbrücke vielmehr. Und wurden übrigens auch in den Programmen nicht namentlich erwähnt.
Ich bin natürlich wie so viele auch mit diesen Filmen aufgewachsen, mit diesen Serien im Fernsehen und habe das begeistert geguckt und hätte am liebsten da immer mitgespielt. Erfahren wir denn, wie genau das funktioniert?
Oh ja, man erfährt viel über die Kunst, über das, was die Figuren so lebendig macht. Zum einen spielt also der Schwerpunkt eine wichtige Rolle. Das ist der Punkt im Innern der Figur und der regiert sozusagen die anderen Glieder, die wie Pendel folgen. Thomas Hettche hat erzählt, dass er bei seinen Recherchen auch so ein Spielkreuz in der Hand hatte. Und das war eine magische Erfahrung, sagt er, weil da eine kleine Bewegung reicht und dieses Holzwesen wirkt plötzlich lebendig. Und ein zweiter ganz wichtiger Aspekt ist eben die Schwerkraft. Also während wir Menschen ja uns dagegen wehren müssen, um auf dem Boden überhaupt stehen zu können, nutzen ihn die Marionetten, so wie es heißt, im Roman nur wie Elfen, die ihn kurz berühren. Also es ist eine Kunst der Schauspieler, sie so zu führen, dass die kleinen Füße auf der Erde,
dass die wirklich laufen
bleiben
und nicht schweben. Ja. Der Titel redet jetzt von einem Herzfaden. Was ist das für ein Faden?
Ja, das ist der wichtigste Faden im Grunde, obwohl es gar kein richtiger Faden ist. Der Gründer der Augsburger Puppenkiste erzählt im Roman seinen Töchtern, dass das der Faden sei, mit dem die Marionette uns führe. Also der ist am Herzen der Zuschauer festgemacht, stellt sozusagen die Verbindung her. Man kennt das ja, wenn man die Fernsehproduktionen von Jim Knopf gesehen hat, dass man sieht ja, das Meer ist eine blaue Plastikfolie und die Fäden sieht man auch und die Holzgesichter, die keine Mimik haben und trotzdem glaubt man die Geschichte und ich finde, Thomas Hettche hat das sehr gut erklärt, der Funke der Fantasie, der da überspringt, das sei der Herzfaden.
Das ist richtig magisch und Thomas Hettche war ja mit diesem Buch Herzfaden auch für den Deutschen Buchpreis nominiert. Sie nominieren es jetzt als das perfekte Weihnachtsgeschenk.
Ja.
Also wie ist das erzählt? Wie ist das geschrieben, dass das so toll ist, dass Sie so begeistert sind?
Ja, das ist ganz faszinierend erzählt. Es ist eben auch eine Hommage an diese Hatü, an die Tochter des Gründers und die lässt er zum Teil selbst erzählen. Und das geht so, dass ein 12-jähriges Mädchen nach der Vorstellung der Augsburger Puppenkiste durch eine geheimnisvolle Tür auf einen Dachboden kommt. Und dort begegnet sie sowohl den Puppen als auch dieser Hatü. Die werden alle lebendig und Hatü erzählt dem Mädchen ihre Geschichte. Das ist der eine Teil, der magisch-märchenhafte. Und der andere Teil der Geschichte, auch romanhaft erzählt, ist eben die Geschichte von Hatü und der Augsburger Puppenkiste. Und das wird alles im Wechsel erzählt. Der eine Teil ist blau, der andere rot gedruckt. Und ich finde es toll, wie Hettche ganz souverän seine Figuren an Erzählpferden führt, wie ein Puppenspieler. Und das gilt ja im Grunde für jeden gelungenen Roman, so heißt es denn auch in der Schlussbemerkung. Jeder Roman ist ein Marionettenspiel.
Das sagt ziemlich begeistert Dorothea Westphal über das Buch Herzfaden, Roman der Augsburger Puppenkiste von Thomas Hettche. Und ja, und das ist ihr Weihnachts-Last-Minute-Tipp. Erschienen ist das Buch bei Kiepenheuer und Witsch. Es hat 288 Seiten und es kostet 24 Euro. Und das Gespräch, das wir jetzt schon ein paar Mal erwähnt haben, mit Thomas Hettche, das Dorothea Westphal geführt hat, das finden Sie bei uns in der DLF-Audiothek.
Mehr von der Lesart hören Sie auch in unserer App. Der DLF-Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.